Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 20, Allein der Glaube. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei den Tischgesprächen. Wir sind ein Podcast, der sich freut an der Theologie der Reformation, die ja nur das wieder entdeckt hat, was in der Bibel steht.
Genau.
Daran haben wir große Freude und versuchen herauszufinden, was hat das mit unserem Leben als Christen heute zu tun. Denn wir glauben, dass da große Schätze sind und deswegen sitze ich heute wieder hier mit meinem guten Freund Knut. Moin, moin.
Moin, Malte.
Wo eigentlich, genau, sitze ich bei dir, von daher.
Ja, also genau. Herzlich willkommen an meinem Tisch.
Freut mich.
Mir gegenüber sitzt Malte Detje, der sich aus Hamburg auf den Weg gemacht hat, und wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer, egal zu welcher Tageszeit sie uns gerade hören.
Und vielleicht haben wir euch auch noch nicht ganz verschreckt mit unserer kleinen Reihe, die wir gerade machen, über die Reformation,
ne, 500 Jahre. Anhand von vier Schlagworten.
Vier Schlagworten, allein die Schrift, allein Gnade, allein Glaube, allein Christus. Und heute sind wir beim dritten Schlagwort angekommen, nämlich allein der Glaube. Das ist am Ende allein der Glaube ist. Und ich würde dich jetzt mal fragen, Knut, warum sollten wir darüber heute reden? Also warum ist das wichtig? Weil da könnten doch auch viele Hörer sagen, ja, natürlich weiß ich, dass es im Christentum um Glauben geht. Deswegen, also natürlich geht es beim Glauben um Glauben. Also warum muss man da jetzt noch mal extra drüber reden? Also das ist doch eigentlich klar.
Naja, also wenn man vier Sachen hat, wo man immer allein davor sagt, dann stehen die an einer gewissen Konkurrenz. Und deswegen reden wir auch darüber, wie die sich zueinander verhalten. Also, und eine Sache, die dann eben schon spannend ist, ist, warum werde ich gerettet? Ja, also was ist sozusagen der Grund dafür, dass ich gerettet werde? Und ist der Grund dafür, dass ich gerettet werde, das, was Gott dazu bewegt, mich zu retten, ist das der Glaube? Ist mein Glaube sozusagen mein Werk? Wenn ich an Gott glaube, dann findet er mich gut und dann sagt er, okay, du bist treu und deswegen rette ich dich. Und wenn man das so sagen würde, und es wird leider in Gemeinden so gesagt, dann steht das auf jeden Fall im Widerspruch zu dem, was wir in der letzten Folge über die Gnade herausgearbeitet haben, sondern der Grund für meine Errettung, der liegt in der Gnade Gottes. Der liegt also komplett auf Gottes Seite. Das ist Gottes Motivation. Und heute wollen wir nun darüber reden, okay, welche Rolle hat denn dann der Glaube? Mhm. Weil das gehört ja zusammen. Malte ist wie immer besser vorbereitet und hat aus meinem Bücherschrank sich hier ein Buch genommen, nämlich die Bekenntnisschriften unserer Kirche, wo das an einer Stelle mal zusammengefasst wird, wie sich die Punkte Glaube, Christus und Gnade zueinander verhalten.
Genau. Ich habe wieder ein evangelisches Gesangbuch vor mir, also wieder die Vorrede, wenn es mal langweilig wird im Gottesdienst, kann man hinten natürlich nicht. Also im Vorfeld, bevor der Gottesdienst losgegangen ist.
Oder hinterher,
wenn man noch andächtig dem Glockengeläut lauscht, kann man ganz hinten im evangelischen Gesangbuch, ist es die Nummer 808, das Augsburger Bekenntnis aufschlagen und gleich bei Artikel 4 auf wenigen Zeilen zusammen gefasst finden, worum es bei der Rechtfertigung geht, also wie wir vor Gott gerecht werden. Und das lese ich einfach einmal vor. Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unsere Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern dass wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott gerecht werden, aus Gnade, um Christi willen, durch den Glauben. Nämlich, wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott als Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, ansehen und zurechnen, wie der heilige Paulus zu den Römern im 3. und 4. Kapitel sagt. Und das ist vielleicht jetzt an euch ein bisschen vorbeigerauscht, so ein alter Text, oder was wollen die? Interessant ist ja, wir reden ja hier immer wieder über diese vier Soli, also diese vier Dinger, die so ein Allein davor haben. Und interessant ist ja, dass hier drei verschiedene Präpositionen gibt für drei dieser Schlagworte.
Genau.
Also es heißt hier aus Gnade, um Christi willen, durch den Glauben. Es heißt nicht aus Glauben oder um des Glaubens willen.
Genau, und das ist wichtig.
Und das ist wichtig. Und das haben die, warum ist das wichtig? Weil es ja manchmal in frommen Gemeinden, dass man sagt man so, du kannst nichts tun, um vor Gott gerecht zu sein. Du musst nur glauben. Hm. Dann denkt man, okay, ich muss nur glauben. Das Einzige, was ich also tun kann, ist glauben. Das heißt, wenn ich stark glaube, dann ist Gott stolz so ein bisschen auf mich und sagt, oh, der glaubt aber richtig gut. Und das ist nicht gemeint. Das im Sinne von, also wir müssen nichts leisten, außer eine einzige Leistung.
Genau.
Dass Glaube sozusagen die neue Leistung ist. Und das schleicht sich ja manchmal schnell ein, wir denken, weil es auch so einen Druck aufbauen kann, weil man dann bei sich selber guckt.
Ja, und weil Glaube ja auch praktisch werden muss. Ne? Also ja, sofort bist du dann wieder bei den Sachen, dass dieser Glaube, den Gott von dir will, damit er dich lieb hat, dass der sich eben auch äußert in Taten und so weiter und so weiter. Genau.
Natürlich. Und hier steht halt aus Gnade und durch den Glauben. Und das ist halt schon ein großer Unterschied, dass Glaube eher sowas ist wie, ich sag mal, wie das Instrument oder wie das Organ, durch das die Gnade zu uns kommt. Also es ist ein bisschen wie der Tunnel, durch den die Gnade durchschießt, sage ich jetzt mal so ein bisschen.
Ja, ich würde sagen, genau, ich finde die Frage durch den Glauben oder die Antwort durch den Glauben beantwortet die Frage, wie ist unsere Antwort, wie empfangen wir Gottes Gnade? Wie sollen wir darauf jetzt reagieren? So, was ist das, was sozusagen uns, wie nehmen wir das entgegen? Und da ist die Antwort durch Glaube, durch Vertrauen, durch Empfangen eigentlich. Also der Witz am Glauben ist ja, dass er immer auf etwas anderes guckt. Und dieser Glaube, der in der Bibel gemeint ist, ist ja vertrauender Glaube. Also dass ich mein Vertrauen auf jemand anders setze, nämlich auf Christus, dass der das alles vollbracht hat. Dass es an ihm hängt und dass er das geregelt hat. Das ist die Antwort sozusagen.
Und die Reformatoren haben sich das auch nicht selber ausgedacht, sondern sie meinen, also das mit diesen Präpositionen, sondern das haben sie durchs Bibellesen gefunden. Das hängt das vielleicht auch mit diesem allein die Schrift wieder zusammen, worüber wir auch geredet haben, zu sagen, ja, dieses Anführungsstrichen System, das basteln wir uns nicht selber, sondern das lesen wir in der Bibel nach. Und da sagt Paulus zum Beispiel im Epheserbrief im 2. Kapitel, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben.
Ja.
Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es, damit sich niemand rühme. Also aus Gnade durch den Glauben. Es ist nicht sozusagen, also es sind verschiedene Orte, die beiden gegeben wird. Und das ist genau, weil Paulus schon weiß, na, weil die Christen sonst auf die Idee kommen könnten, in Ephesus sich dann doch zu rühmen, zu sagen, oh, jetzt habe ich schon einen richtig großen Glauben und deswegen bin ich vor Gott gerecht, weil mein Glaube ist wenigstens stark und groß und es kommt auf den Glauben an. Und darum geht es gar nicht. Glaube ist ja gerade, das hast du vorhin so ein bisschen im Nebensatz gesagt, ist ja Vertrauen auf Jesus. Also heißt zu sagen, ich schaff's alleine nicht, du musst es machen, Jesus. Und deswegen ist es völlig schräg, daraus wieder so eine neue Leistungsebene draus zu machen, weil Glaube ja heißt, ich kann nichts leisten. Und
ich muss auch nicht, sondern auch nicht. Es macht jemand an, genau.
Da macht jemand anders für mich. Und deswegen finde ich das schon nochmal ganz, ganz wichtig mit dem Glauben.
Und damit ist das, sage ich vielleicht noch dazu, damit ist es ja nicht durchgestrichen, dass dieser Glaube dann auch praktisch wird und dass der auch sichtbar wird in verschiedenen Vollzügen. Aber es ist sozusagen nicht der Grund für Gottes Zuwendung an mich. Und seine Liebe zu mir, sondern es ist die Antwort, es ist das Empfangen. Und wenn ich Gottes Güte empfange, dann verändert das auch meinen ganzen Umgang.
Die Reformatoren hatten auch dafür einen Begriff, der hieß Glaube, der durch die Liebe tätig wird.
Ja.
Und das haben die auch sich nie wieder ausgedacht, sondern das ist eine Formulierung im Grunde aus dem Galaterbrief, die man da nachlesen kann. Und die Idee war sozusagen, die ganze Gnade Gottes, die fließt durch den Glauben zu mir runter. Also von oben nach unten quasi fließt die Gnade durch den Glauben zu mir und durch die Liebe fließt sie weiter zu meinen Mitmenschen. Und dadurch ist sozusagen so eine Flussbewegung.
Ja.
Ich empfange etwas von Gott und gebe es in Liebe weiter. Und das ist sozusagen der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Das ist auch eine bewusste Gegenformulierung gegen Leute, die das vor 500 Jahren anders verstanden haben. Da gab es Leute, die gesagt haben, naja, was am Ende vor Gott zählt, ist Glaube auf jeden Fall, aber Glaube, der durch die Liebe geprägt ist, also der durch mein liebevolles Handeln noch besonders in Form geschliffen ist, wie so ein Rohdiamant, aber der noch so ein bisschen Liebeswerke, also dass ich noch gut lebe, irgendwie noch dazu braucht. Und da sagen Reformatoren, nein, es ist allein das Vertrauen auf Jesus.
Wir haben uns ja heute nicht so gut vorbereitet wie sonst, deswegen mal, also werde ich dich jetzt mal überfallen, Malte. Einer der Gegenvorwürfe damals gegen die Reformation, gegen diese Botschaft, wie wir sie auch vertreten, war ja, aber Jakobus sagt was ganz anderes. Jakobus sagt doch nun ausdrücklich, der Glaube allein bringt's nicht, sondern die Liebe bzw. die Werke müssen dazukommen. Der Glaube, also Jakobus hat das interessante Argument, dass er sagt, du glaubst, dass Jesus der Herr ist und du denkst, das reicht, das glauben die Teufel auch und zittern und die werden dadurch sind dadurch ja nicht gerettet. Also Malte, müssen wir Jakobus rausschmeißen oder?
Ja, Luther war sich da ja tatsächlich einmal, was heißt unsicher, aber er hat ja schon den Jakobusbrief als sogenannte strohende Epistel bezeichnet. Damit, also im Grunde stand Luther tatsächlich ein bisschen mit dem Jakobusbrief auf Kriegsfuß, weil er da gesehen hat, da könnte was anderes zu finden sein als das, was ich ganz deutlich erkannt habe sonst in der Bibel, dass wir allein aus Glaube um Christi willen, aus Gnade, durch den Glauben, das war es genau. Nicht, dass ich hier selber mich. Und deswegen hat Luther gesagt, der Jakobusbrief, der bereitet mir schon manchmal Bauchschmerzen. Und so wie ich viele Christen über Jahrhunderte verstanden habe, und das leuchtet mir auch ein, zu sagen, nee, das ist gar kein Gegensatz, weil die auf verschiedene Fragen antworten. Also weil der Jakobusbrief auf eine ganz andere Frage antwortet als Paulus. Und also wenn ich den Satz jetzt aus dem Kontext reiße, dann natürlich ist es auf einmal ein Gegensatz zu Paulus. Paulus sagt, es sind nicht die Werke, sondern Glaube. Und Jakobus sagt, es ist
nicht nur der Glaube, sondern auch die Werke.
Auch die Werke. Und dann ist ja die Frage, was stimmt jetzt? Ist ja ein Gegensatz. Und es gibt einen amerikanischen Pastor, der sagt, es gibt die drei Regeln der Bibelauslegung und die heißen erste Regel Kontext, zweite Regel Kontext, dritte Regel Kontext.
Die ersten zwei kann ich mir, glaube ich, merken, aber sonst rufe ich dich nochmal an.
Und wenn man einfach mal die Geschichte liest bei Jakobus, was da auch für Abgründe sich wieder auftun in der Gemeinde, von den Reichen und den Armen und das würde, und das im Grunde, dass es auf eine ganz andere Ebene geht. Also reicht das für unser menschliches Miteinander? Reicht da einfach nur der Glaube?
Na, ich würde noch weitergehen.
Braucht es noch was anderes?
Ich würde noch weitergehen und würde auch ich würde schon sagen, dass Jakobus unter Glaube was anderes versteht als Paulus. Also
weil
zumindest
er eine andere Situation vor Augen.
Genau, also er redet zu Leuten, das kann auch sein, dass die Leute, mit denen er redet, dass die unter Glaube was anderes versteht. Und ich finde, das kann man ganz gut an dieser Stelle mit den Teufeln belegen. Wenn er sagt, die Teufel glauben auch, dass Jesus der Herr ist, da geht es ja nicht um Vertrauen.
Sondern für
Wahrheit. Also Jakobus sagt, es geht hier nicht darum, dass du die richtige Theologie in deiner Birne hast und weißt, wie sozusagen alles zusammenhängt. Darum geht es nicht, sondern es geht um das Vertrauen, dass du gegenüber Gott hast, das so. Und das kann man ja, wenn man das, glaube ich, so versteht, dann passt das an dieser Stelle mit den Teufeln gar nicht. Also man merkt, dass das was anderes ist. In einem Jakobus-Kommentar habe ich das schöne Bild gefunden, dass Jakobus deswegen was Unterschiedliches sagen, weil sie haben den gleichen Standpunkt, aber sie stehen Rücken an Rücken aneinander und reden in unterschiedliche Richtungen zu unterschiedlichen Leuten. Das finde ich sehr erhellend. Es ist bei Luther ein bisschen schade, dass er sich dann so abwertend über den Jakobusbrief geäußert hat. Das ist ja sowieso auch eine Schwäche von Luther gewesen, dass, wenn ihn Leute geärgert haben, er dann schnell mal ein bisschen geschimpft hat. Der Witz ist ja, dass Jakobus, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, der Witz ist, dass Jakobus bei ihm am Anfang einen ganz hohen Stellenwert hatte. Dass er den Jakobusbrief nicht mag, kommt erst dadurch, dass seine Gegner ihm den dauernd um die Ohren hauen und so, Jakobus, 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 und daraufhin, die machen ihm den madig. Und er lässt sich den eigentlich wegnehmen, muss man sagen. Am Anfang hat er überhaupt keine Probleme, seine Entdeckung auch anhand des Jakobusbriefes darzulegen. So. Aber da eben Kontext, Kontext, Kontext. Allein die Schrift, in der Schrift findet man das. Also das finde ich eine gute Regel.
Finde ich auch. Und nochmal ein Nebensatz dazu. Manche Rückmeldungen auf unserem Podcast sind ja auch, man könnte ja auf die Idee kommen, wir machen so ein bisschen auch Luther-Heiligenverehrung. Und um es nochmal klar zu sagen, überhaupt nicht. Also ist mir völlig, es ist etwas, ist kein Argument, weil Luther es gesagt hat, sondern auch das ist Argument, allein die Schrift. Und wenn Luther etwas sagt, was dagegen ist, dann ist man ja auch sehr frei, ihm da einfach nicht zu folgen, sondern sollte
lieber mit der Bibel gehen. Das würde er selber sagen. Also Luther würde uns auch ausschimpfen, wenn wir sagen, wir sind lutherisch. Ja, das findet Luther schon scheiße, dass man sich nach ihm benennt. Und natürlich kann man, wir könnten noch 2 Jahre Podcast-Folgen über ganz idiotische Äußerungen von Luther machen.
Natürlich.
Und jetzt im Reformationsjubiläum gab es auch genügend Leute, die sich da the worst of Luther rausgesucht haben. Ich habe hier von Jan Böhmermann und in der Heute-Show und so weiter, die haben wirklich mal geguckt, was kann man bei ihm finden, wo man sich schämt für das, was er gesagt hat. Na klar, aber wir gucken ja, was ist da zu finden? Wo weist er auf Sachen der Bibel hin? Also wir gucken auf seine starken Stellen. Aber Luther selber würde auch ja nie, also Luther selber würde ja immer von sich sagen, dass er ein alter Madensack ist und dass sein Job ist, auf Jesus Christus hinzuweisen. Und das wollen wir von ihm lernen. Ja.
Wir sind beim Thema allein Glaube. Ich möchte mal über was anderes reden in dem Zusammenhang, was ich glaube, womit manche andere Christen auch in Kontakt kommen. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal, man kann hier auf YouTube manchmal tolle Predigten nachhören, manchmal auch nicht ganz so tolle. Und da habe ich nochmal eine gehört von einer großen christlichen Konferenz, die in christlichen Kreisen, glaube ich, auch bekannt ist, die von einer Kirche gestaltet wird, die man vielleicht kennt, weil daher auch sehr viel christliche Songs kommen, die man so singt, die in Australien beheimatet ist, aber wie
sagt, ja, ich welche? Weiß inzwischen schon nicht.
Und da fiel mehrfach in der Predigt ein Stichwort, was sich so ein bisschen in den christlichen Kreisen um sich geht. In Jesus, I believe for this miracle and I believe you for doing this and for this. Also es ging immer um Belief vor. Also Jesus, ich glaube dir dafür, dass das und das passiert. Also da ging es vor allem darum, dass Glaube etwas ist, dass man irgendwie Gott zutraut, das und das und das und das noch zu tun im Leben. Und da habe ich gedacht, das sehen wir im Schwerpunkt vielleicht ein bisschen anders, als was Glaube hauptsächlich ist.
Ja, und wie jede gute Lüge hat das ja Überschneidung mit der Wahrheit.
Natürlich.
So wie du das jetzt beschreibst, hört sich das sehr nach diesem positiven Denken an, ja. Ich muss eine Sache mir nur genau vorstellen und visualisieren. Und je klarer ich sie vor Augen habe, desto sicherer ist, dass ich sie auch erreiche. Das ist eine Technik, die überhaupt nicht, die gibt es auch im nicht-christlichen Bereich, ja.
Es gibt sie auch geistlich verbrämt.
Richtig, die gibt es im esoterischen Bereich, die gibt es aber auch im Management-Bereich und so. Es gibt Management-Leute, die sagen, so erreichst du dein Ziel. Und es gibt es eben auch im christlichen Bereich, wo gesagt wird, also wenn du betest, dann bete wirklich so konkret, dass Gott auch weiß, was er zu tun hat. Dann darfst du nicht nur um Auto bitten, sondern du musst ihm auch die Farbe und das Baujahr und so weiter.
Du darfst dir auch nicht mit deinem Zweifel im Wege stehen, sondern du musst Gott halt glauben.
Und
es geht um Glaube, allein der Glaube.
Genau, und je mehr du das machst, desto sicherer ist es, dass du dieses Auto, dass du überhaupt auch ein Auto kriegst. So. Das ist ja totaler Quatsch. Ja, also das hat ja nichts mit Vertrauen zu tun. Der Glaube richtet sich auf Zusagen Gottes, guckt auf Gott und Glaube bedeutet nicht eine innere Vorstellungskraft, wo ich meine Wünsche möglichst genau vor Gott ausbreite. Das, wo es ein Wahrheitsmoment hat, ist natürlich, dass durch meinen Glauben gewisse Geschenke Gottes bei mir ankommen. Also wenn Gott mir sagt, ich bin jetzt deprimiert und finde mich scheiße, ja, weil ich auf die letzte Woche zurückgucke und sage, was habe ich da wieder gemacht? Und jetzt sagt Gott zu mir, du bist mein geliebtes Kind. Du bist nicht scheiße, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich lieb um Jesu Christi willen. Wenn ich auf Gott gucke und das annehme, ihm da vertraue, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf mich. Ja, also da fühle ich mich besser. Ja, also durch das Vertrauen ergreife ich das sozusagen. Mhm. Durch das Vertrauen hole ich das zu mir. Und wenn ich sage, ach nee, das sagt Gott nur, weil er nett rüberkommen will, aber das stimmt bestimmt gar nicht. Also wenn ich an der Stelle zweifle, dann kommt das nicht zu mir.
Ja.
Ja, also da kann Luther sagen, glaubst du nicht, so hast du nicht. Ja, das ist ja schon ganz schön krass. Also das heißt, der Glaube ist das Instrument, durch die diese Sachen zu mir kommen.
Genau, aber vor allen Dingen das, was ich durch Christus geschenkt bekomme und weniger die Güter dieser Welt, auch das gibt es ja manchmal so.
Ja, und das, wo, also Glaube ist immer gut, wenn er auf eine Zusage guckt.
Genau, und ich würde es nochmal so zusammenfassen, Glaube ist kein christliches Wort für Optimismus. oder für einfach, dass ich besonders viel Optimismus ausstrahle, sondern, und das fand ich auch nochmal bei den Reformatoren so spannend zu lernen, das Bild für Glaube ist im Grunde die offene Hand eines Bettlers, die im Grunde einfach das empfängt, was Gott gibt. Mhm. Aber meine Position ist, ich bin vor Gott ein Bettler und ich empfange. Ich bin nicht der im Glauben der Starke, sondern Glaube ist im Grunde, ich hab hier offene Hände und wie ein Bettler, der sie ausstreckt, und um etwas zu empfangen.
Ich glaube, eine gute Unterscheidung, wo man gucken kann, ob man das mit dem Glauben richtig verstanden hat, ist, worauf setze ich mein Vertrauen? Und im biblischen Glaubensbegriff, was ja Vertrauen heißt, setze ich mein Vertrauen eben auf Gott. Und in diesem anderen komischen, esoterischen, da setze ich mein Vertrauen eigentlich auf mein Vertrauen. Mhm. Je stärker ich vertraue, desto mehr kriege ich es. Und je weniger ich vertraue, desto weniger kriege ich es nicht. Also sozusagen, das ist, da bin ich sündig auf mich selbst verkrümmt. Es gibt diesen Satz, den ich ganz gut finde, auch schon häufiger gehört habe. Wir brauchen keinen starken Glauben an Gott, wir brauchen einen Glauben an einen starken Gott. Mhm. Ja, also das ist sozusagen das, darauf kommt es an, auf wen richtet sich das? Und nicht, wie stark ist das? Denn das Tolle ist ja, dass ich weiß, also das ist ja gerade auch Glaube, dass ich weiß, selbst wenn es mir manchmal nicht gelingt, das immer so zu ergreifen, dass das ja trotzdem stimmt und dass trotzdem das, also dass das sozusagen unabhängig von meiner Empfangsbereitschaft existiert. Ja, also ich kann dann trotz meines Unglaubens auch glauben. In der Bibel sagt einmal jemand zu Jesus, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, weil er sozusagen diesen Kampf auch in sich spürt. Aber seine Lösung ist, dass er dann sich wieder mit seinen Zweifeln und seinem, sich wieder auf Jesus richtet. Und das gibt's ja in der Bibel häufiger.
Es gibt diese schöne Geschichte, die Tim Keller immer mal wieder erzählt und die ich eigentlich immer gerne vor Konfirmationen erzähle. Also wenn man am Samstag oder am Freitag so die Stellproben hat für die Konfirmation, die Konfirmanden alle so ein bisschen nervös und aufgeregt sind und die Frage ist, ich soll da jetzt ja mit Gottes Hilfe sagen.
Ja.
Also, dann muss ich ja vor allem im Grunde meinen Glauben bekennen. Und was ist denn dieser Glaube? Und Tim Keller erzählt dazu eine ganz tolle Geschichte, die kennst du wahrscheinlich, die mit dem Löwen und in der Safari. Also nehmen wir mal an, ich bin in Afrika auf einer Safari unterwegs und ich habe es geschafft, mich irgendwie von der Gruppe abzuseilen und irgendwie...
Um die schönsten Fotos zu machen, ja. Die
sehr schönsten Fotos zu machen. Und nun habe ich das Glück, einen Löwen fotografieren zu können. Ich habe das Pech, dass dieser Löwe Hunger hat und mich entdeckt hat und er rennt mir hinterher. Ich laufe weg. Und der Löwe kommt näher und näher. Und auf einmal muss ich anhalten, weil direkt vor mir tut sich ein großer Abgrund auf. Vor mir der Abgrund, es geht Meter und Meter und Meter tief runter. Hinter mir kommt der Löwe immer näher. Ich kann nicht nach vorne, ich kann nicht nach hinten. Ich muss auf die andere Seite springen. Ich muss irgendwie springen. Und nun sehe ich auf der anderen Seite so zwei Äste irgendwie von einem Baum so runterhängen. Und ich überlege mir, auf welchen Ast springe ich zu. Und was jetzt keiner weiß, ist, aber ich als Erzähler der Geschichte weiß, ist, dass ein Ast, der hält. Wenn ich auf den springe, der geht, da komme ich auf sicher auf der anderen Seite an. Ich kann mich dann irgendwie an dem Ast festhalten und hochziehen. Alles ist gut. Ich entkomme dem Löwen. Super. Und der andere Ast, der ist morsch. Also wenn ich auf den springe, krache ich in den tiefen Abgrund runter. Langer Anlauf, wo ist die Pointe?
Ja, ich bin ganz gespannt jetzt. Ich kenne die Geschichte noch nicht.
Ich kann mit dem größten Optimismus
den falschen Ast.
Auf den falschen Ast springen und sang- und klanglos einfach abstürzen und oder ich kann mit einem großen, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das geht schief, auf den richtigen Ast springen und alles wird gut. Und also die entscheidend ist nicht sozusagen, wie stark ist dein Vertrauen, sondern die Frage ist, wie stark ist der Ast, auf den du setzt. Und wir Christen glauben, dass unser Ast, auf den wir setzen, hält. Auch wenn wir mit einem, das geht schief, auf den
kennen wir
setzen,
auch.
Der hält. Andere Geschichte, um es immer deutlicher und deutlicher zu machen, nehmen wir mal an, ein Flugzeug startet und im Flugzeug sitzen zwei Personen nebeneinander mit äußerst unterschiedlichen Einstellungen zum Flug. Die eine Person sagt, ach, ich fliege eigentlich ganz gerne, wir kommen doch sicher an, das geht bestimmt gut. Die andere Person hat Flugangst. Und denkst sich, oh nein, oh nein, oh nein, das geht bestimmt schief. Die Frage ist, wer von beiden kommt
sicher an? Ja, ja. Und das hängt...
Es hängt am Piloten im
richtig,
Wesentlichen.
Genau, es hängt am Piloten und den Flugzeugbauern, ja.
Und um es ein bisschen biblischer zu machen, wäre die dritte Geschichte im Bunde, damit es vielleicht auch dann der letzte Konfi verstanden hat. Nehmen wir mal an, du bist unterwegs in deiner Stadt und spielst in einem alten, verlassenen Haus, also weil es einfach cool ist, daran zu spielen und entdeckst so, irgendwie stellst dir vor, was hier alles so passieren könnte in diesem Haus und auf einmal passiert wirklich etwas. Es fängt an zu knarren und irgendjemand kommt und irgendjemand verfolgt dich und du und deine Freunde, mit denen du unterwegs bist, ihr rennt schnell die Treppe runter und ihr verliert auf einmal die Orientierung, weil ihr nicht mehr wisst, wo seid ihr reingekommen und ihr seht vor euch zwei Türen stehen. Die eine Tür, das weiß ich jetzt wieder als Erzähler der Geschichte, führt in den Keller. Wenn man da reingeht, ist man hoffnungslos verloren und der, der euch verfolgt, hat euch in seiner Hand. Und die andere Tür führt nach draußen. Und die Frage ist, wieder, wie geht die Geschichte gut aus? Und ich kann mit dem größten Optimismus und dem größten Vertrauen durch die Tür in den Keller rennen und ich bin eingeschlossen. Und ich kann mit einem, oh nein, ich bin verloren. Aber ich setze doch irgendwie auf diese Tür setzen und alles geht gut. Und in der Bibel lesen wir vor allem Jesus, der sagt, ich bin die Tür.
Ja, und ich muss sagen, ich mag die Flugzeuggeschichte am liebsten, weil ich sitze ja mit in dem Flugzeug und wenn neben mir da der eine sitzt, der so, oh nein, dann ja, kann ich ihm von diesem Piloten erzählen, ja, wie viele Flüge der schon gemacht hat und so, weißt du, das ist, also dann kann ich ihm auch noch nicht damit, das ist nicht das, was sozusagen dazu führt, aber das ist das, wodurch das Gute zu ihm kommt und er dann vielleicht auch aufatmet und sagt, na gut, ich meine, der hat ja auch sich schon in das Flugzeug gesetzt. Also da ist ja auch schon das Grundvertrauen ist ja schon da.
Ja.
Und das reicht, um ihn ans Ziel zu bringen.
Ja. Noch mehr zum Thema Glaube, hast du noch was?
Nein.
Brauchen wir dann einfach mal für heute, wir haben einfach mal früher Schluss machen. Also dann hätten ja auch die Zuhörer noch mal Zeit, noch 5 Minuten ihrem Nächsten etwas Gutes zu tun.
Oder in der Bibel. Ja, okay, alles klar. Also mir hat ein Zuhörer jetzt gerade am Wochenende gesagt, dass unsere Folgenlänge perfekt ist, weil er hört das immer auf dem Weg zur Uni und das würde genau immer passen.
Oh, okay.
Also der, das hätten wir am Anfang sagen müssen, der hätte heute schneller radeln müssen.
Der ist jetzt vielleicht ein bisschen, den kann man dann zumindest noch sagen, das finde ich schon auch mal spannend, also wenn man, ich habe ja am Anfang gesagt, man kann, wenn man im Gottesdienst sitzt und der Gottesdienst noch nicht angefangen hat, ein Gesangbuch nachlesen bei den Bekenntnissen und so. Und dann kommt man irgendwann auch auf diesen kleinen Katechismus,
806
von Martin Luther. Und der macht das Gleiche, redet auch über den Glauben bei den Sakramenten, also beim Abendmahl. Und sagt, das ist tatsächlich die Art, wie wir das empfangen, im Glauben. Also der Glaube macht nicht, dass Jesus da ist beim Abendmahl. Das ist er einfach, weil er es sagt, durch sein Wort.
Aber der Glaube ist die angemessene Haltung dem gegenüber, wodurch das empfangen wird, ja.
Und das heißt zum Beispiel beim Abendmahl noch gar nicht mehr besonders, dass ich immer denke, ach, also diese besondere Schwere und Ernsthaftigkeit mitbringe, sondern eher denke, vielleicht, boah, ich habe es eigentlich gar nicht verdient. Und in dem Moment,
aber Jesus, du bist heute hier und du lädst mich an deinen Tisch.
Und ich vertraue deine Einladung.
Ja.
Ich vertraue darauf, dass du es, in mir finde ich irgendwie keine Stärke, jetzt zum Altar zu kommen, aber weil du es sagst.
Ja, und sei es auch, wenn man gerade nicht so ein Sündenbewusstsein hat und denkt, also ich fühle mich jetzt gerade eigentlich so ganz, ich brauche jetzt eigentlich kein Abendmahl. Hm. Ja, also ich brauche. Und dann aber zu hören, aber Jesus lädt mich trotzdem ein, der will mich dabei haben, der will mich an seinen Tisch, der will mir heute nochmal sagen, ja, aber dich will ich so sehr haben, für dich bin ich gestorben. Also auch da ist doch der Glaube die Antwort.
Ja. Ach, damit kann man, glaube ich, gut enden.
Wir wünschen euch alles Gute und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin könnt ihr uns, wo finden, Malte, du hast diese Liste besser drauf
als ich. Ja, ihr findet uns bei Facebook, Twitter, folgt uns da gerne, schreibt uns da auch gerne, schreibt uns eine E-Mail unter tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Ich kann es heute mal wieder sagen, wenn ihr uns richtig was Gutes tun wollt, schreibt uns eine kleine Bewertung bei iTunes, weil dann kommen vielleicht auch andere in den Genuss, uns zu hören.
Ich finde richtig gut, sind eher Rückmeldungen mit Fragen oder, also das finde ich noch interessanter. Also ihr könnt ja beides tun.
Und wenn wir diese Reihe durchhaben über diese 4 reformatorischen Soli, dann geht es weiter mit Fragen, die wir beantworten. Von daher brauchen wir wieder Futter von euch.
Ja.
Genau. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß noch beim Radeln, wenn ihr noch unterwegs seid. Oder beim Wäsche zusammenlegen oder wobei auch immer.
Genau. Alles Gute, Gottes Segen.
Ciao. Tja, so hört sich meistens unser Ende an, ist es aber noch nicht ganz. Das war nämlich die letzte Podcast-Folge in unserem Jahr 2017. Und wir wollen euch noch einmal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war für uns ein richtig spannendes Projekt dieses Jahr, wo wir auch selber ganz viel gelernt haben. Nun steht Weihnachten vor der Tür und wir wünschen euch wunderbare Weihnachtstage und dass ihr was von dem wunderbaren Geschenk erfahren könnt, das Gott uns da gemacht hat. Und nebenbei hat Weihnachten noch immer den tollen Effekt, dass man etwas zur Ruhe kommen kann und ein bisschen runterfahren kann. Und das wollen wir beide auch tun. Und deswegen gibt es eine ganz kleine Podcast-Pause, diesmal um 3 Wochen. Das heißt, die nächste Folge Tischgespräche gibt es dann in 3 Wochen wieder am 9. Januar. Bis dahin, ja, könnt ihr uns dann nochmal eure Fragen zukommen lassen, was ihr unbedingt gerne mal hier an unserem Tisch diskutiert haben wollt. Und vielleicht mit Chance reden wir dann in 3 Wochen drüber. Bis dann, euch gute Tage. Tschüss.